Thomas Hobbes, 1588 bis 1679. Es ergibt sich klar, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird. Und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Leviathan. Am Anfang steht die Furcht vor dem Ende. Mit der Geburt des Menschen kommt auch sein Tod auf die Welt. Und obwohl ein Denker wie Montaigne im Anschluss an Sokrates und Cicero verkündete, philosophieren heiße sterben lernen, sind die Leute vor allem damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Das kreatürliche Preisgegebensein ist menschliches Naturschicksal, dem nur durch Zivilisierung entgegenzuarbeiten ist, durch die Errichtung einer Übermacht, der sich alle unterwerfen müssen und die sich alle unterwerfen kann. Im vorstaatlichen Naturzustand sind alle gleich und alle gleich gefährdet. Niemand kann sich vor den anderen sicher fühlen, stets ist jeder der Bedrohung durch jeden ausgesetzt. Selbst der Stärkste muss sich vor dem Schwächsten in Acht nehmen, denn keiner ist unsterblich und jeder verwundbar. Die allgemeine Furcht vor einem gewaltsamen Tod lässt die ebenso allgemeine Sehnsucht nach Sicherheit so groß werden, dass sie schließlich zur Etablierung einer allgemeinen Macht führt, der alle gehorchen, weil sie jeden vor jedem beschützt. Dies sind die von Thomas Hobbes angeführten Gründe für die Entstehung staatlicher Macht und zugleich deren politische und moralische Rechtfertigung. Damit diese Macht jeden vor jedem beschützen kann, muss sie, ob nun die eines Königs in der Monarchie oder die eines Parlaments in einer Demokratie, unumschränkt und unteilbar sein. Erst dann und nur dann, wenn diese Macht die körperliche Sicherheit der Einzelnen nicht mehr gewährleisten kann, haben die Menschen das Recht, sich zu widersetzen und auf eigene Faust um ihr Leben zu kämpfen. Dann hört das Gemeinwesen auf, der Staat stirbt ab und es beginnt wieder der Krieg der Selbsterhaltung aller gegen alle. In einer solchen Lage, heißt es im Leviathan, ist für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte nicht sicher sein kann. Es gibt keine Zivilisation, kein Recht, keine Wirtschaft, keine Wissenschaft und keine Kunst mehr. Und es herrscht, was das Schlimmste von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. Mit jedem Tod geht ein Leben zu Ende und eine Welt unter, wie Schopenhauer meinte. Auf seinen eigenen Tod blickt jeder als auf der Welt Ende. Dieser gewissermaßen existenzielle Egoismus des Einzelnen gehört zur menschlichen Natur. Das trete hervor, sobald irgendein Haufen Menschen von allem Gesetz und Ordnung entbunden ist. Da zeigt sich sogleich aufs Deutlichste das Bellum omnium contra omnes, der Krieg aller gegen alle, welches Hobbes trefflich geschildert hat. Es zeigt sich, wie nicht nur jeder dem anderen zu entreißen sucht, was er selbst haben will, sondern sogar oft einer, um sein Wohlsein durch einen unbedeutenden Zuwachs zu vermehren, das ganze Glück oder Leben des anderen zerstört. Dies ist der höchste Ausdruck des Egoismus. Die Menschen tun sich nicht etwa zusammen, weil sie von Natur aus politische Tiere sind, wie der von Hobbes mit Ingrimm abgelehnte Aristoteles behauptet hatte, sondern weil sie von ihrer Todesfurcht dazu genötigt werden, sich gemeinsam einer über alle herrschenden souveränen Macht zu unterwerfen. Ohne Todesfurcht kein Gehorsam, ohne Gehorsamsbereitschaft keine Macht, ohne Machtausübung keine Geschichte. Die Bedeutung des Todes für das politische Leben hat Hobbes, wie die politische Philosophin Hannah Arendt in ihrer Studie Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft bewundernd anerkennt, mit großartig unbekümmerter Kühnheit auszusprechen gewagt. Hobbes sei der einzige politische Denker, in dessen Philosophie der Tod eine Rolle spielt. Aber es ist bei Hobbes nicht die Sterblichkeit als solche, sondern die Furcht vor einem gewaltsamen, nicht natürlichen Tod, welche die Menschen dazu veranlasst, den Naturzustand zu verlassen und ein Gemeinwesen zu gründen. Der Naturzustand und der ihn überwindende Gesellschaftsvertrag werden von Hobbes nicht als historische Tatsachen dargestellt, sondern ausdrücklich als regulative Ideen, mit denen staatliche Souveränität, bei Hobbes bevorzugt in monarchischer Gestalt, plausibel und Herrschaft den Beherrschten erträglich gemacht werden soll.